Ich sage einfach ein ganz kurzes einleitendes Wort zu jedem von Ihnen. Eva kommt aus Österreich. Wir haben uns 2006 kennengelernt, wo sie für eine evangelistische Arbeit mit Kindern, mit Musicals gearbeitet hat, die Kisi heißt. Sie war damals dort im Management von dem ganzen Ding tätig und im Büro. Und der Herr hat sie seit 2006 systematisch kaputt gemacht, im Sinne von, sie immer weiter mit Leidenschaft für Gebet und Leidenschaft für Jesus erfüllt. Und sie hat sich jetzt entschieden, Gebetshausmissionarin zu werden. Sie ist Kinderpflegerin von Ausbildung her oder Erzieherin oder irgendwie so. Und seit 1. Februar Vollzeit Gebetshausmissionarin bei uns. Genau. Borsche und ich kennen uns schon ziemlich viele Jahre. Borsche ist eine Jugendarbeit, bei der viele von uns auch mit dabei waren, so eigentlich zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen vor etlichen Jahren. Jesus hat ihn freigesetzt von jede Menge Schrott. Borsche hatte viel mit Drogen zu tun und mit psychischen Problemen und so. Und Jesus hat ihn da auf ziemlich mächtige Weise geheilt. Das wäre ein Zeugnis für einen ganz eigenen Abend. Und Borsche ist seit kurzer Zeit auch Vollzeit Gebetshausmissionar bei uns. Und jetzt werden die beiden ein bisschen von Mosambik erzählen. Lass uns den beiden doch mal einen herzlichen Applaus geben.
Du wolltest das nicht. Hallo, es ist sehr schön für uns, dass wir heute zu euch sprechen dürfen. Wir haben auch ein paar Fotos, die wir einfach nebenbei so laufen lassen. Also es ist nicht direkt eine Präsentation, zu der wir reden, aber ihr könnt euch die anschauen. Genau, also wir waren in Afrika von Oktober bis Dezember im letzten Jahr.
Genau. Hallo. Wir sind nach Afrika gefahren eigentlich wegen Heidi Baker, wegen diesem Dienst, den sie da hat bei Iris Ministries. Sie ist 92 nach Afrika gegangen, wo das Land echt am Abgrund war nach dem Bürgerkrieg, wo das Rote Kreuz beschossen worden ist und das ärmste Land der Welt eigentlich damals war. Und sie ist dorthin gegangen, weil Gott sich hingerufen hat und hat Jesus dorthin gebracht zu diesen Kindern, die ihr hier so seht. Und einfach Menschen, die irgendwie keine Ahnung von Gott hatten, die total zerstört waren aus total schrecklichen Verhältnissen. Und sie ist dorthin gegangen und hat Gottes Liebe gebracht mit so einer Liebe und so einer Vollmacht, dass eine Erweckung ausgebrochen ist. Ihr seht hier so ein paar Bilder von Afrika, wie es dort ist. Die Menschen sind dort sehr arm. Man hört viel von Armut, man sieht vielleicht Bilder, aber das ist was ganz anderes, wenn man das erlebt, wenn man wirklich Menschen kennenlernt, die arm sind, Babys die und Kinder, die so dicke Bäuche haben von irgendwelchen Würmern und Unterernährung. Und ich wünsche es jedem wirklich mal so Armut mitzuerleben, irgendwie so dritte Welterfahrung zu machen. Das ist öffnet einen ganz neue Sichtweise einfach auf das Leben, auf das, was man selber hat. Und diese Häuser aus Lehm, die sind eigentlich ziemlich leer innen drin. Vielleicht ist ein bisschen Kochgeschirr, aber das ist meistens alles, was da drin ist. Oder ein Bett. Und noch zu den Menschen, die dort wohnen, in den Dörfern ziemlich abgelegen. Die haben ja wenig Hoffnung, irgendwie da mal irgendwas zu erreichen oder auf die Schule zu gehen oder was zu lernen. Sehr hohe Analphabetenrate. Und nicht so religiös, wie man immer bei Afrika denkt. Ich fand es eher, dass die Menschen sehr säkulär drauf sind. Also Cabo Delgado, wo wir waren, im Norden von Mosambik, ist eine muslimische Gegend. Aber viele wissen gar nicht den Unterschied zwischen Moslems und Christen und gehen zu irgendwelchen Zauberern, wenn sie mal krank sind. Aber die sind auch, ja, wenn die müssen dafür zahlen. Und wenn die tatsächlich geheilt werden, müssen die dann noch mehr zahlen. Und genau. So viel mal dazu.
Genau, was wir gemacht haben, ist, dass wir nicht direkt in den Dörfern gewohnt haben, sondern wir waren in dieser Schule von Iris Ministries und waren da zusammen mit 100 anderen Studenten circa aus der ganzen Welt. Also es waren viele aus Amerika, auch aus England. Und wir hatten dort jeden Vormittag Unterricht. Und es sah so aus, dass wir halt in so einem Hut gesessen sind, also so ein Beton rundes Gebäude, wo wir dann drin gesessen sind auf den Betonbänken und haben dort 4 Stunden Unterricht gehabt mit unterschiedlichen Lehrern. Also es waren auch Lehrer aus der ganzen Welt da, aus Kanada zum Beispiel der Wesley Campbell oder Paul Black von irgendwo. Also unterschiedliche Leute von der ganzen Welt und vor allem auch Heidi Baker und Roland Baker haben uns dort auch gelehrt. Gewohnt haben wir in so kleinen Häusern zusammen, so wie in kleinen Familien. Und manche Jungs haben irgendwie so in einer WG gewohnt. Und man sieht dann später auch noch Bilder. Und das waren eben die 100 Studenten und gleichzeitig auch die Missionare von Iris Ministries und auch Waisenkinder. Also Kinder, die Heidi aufgenommen hat, die hat mit uns zusammen gewohnt. Es waren so circa, ich weiß es nicht, sage ich mal 300? 300 Kinder, mit allen mit unterschiedlichen Geschichten. Also viele davon wurden wirklich von Heidi aufgenommen auf der Straße. Andere wurden hingebracht, weil Eltern sich nicht drum kümmern konnten. Und die sind eben dort aufgewachsen. Und wir hatten auch Zeit, mit denen echt Zeit zu verbringen am Nachmittag. Also vormittags eben Unterricht und nachmittags konnten wir mit denen verschiedene Dinge machen. Pemba, wo wir waren, es liegt auch direkt am Meer. Das heißt, wir sind auch mit denen zum Strand gegangen, haben am Strand gespielt. Das war dann so der nette Teil auf alle Fälle von Afrika. Und haben auch mit denen einfach sie geliebt, einfach Zeit verbracht. Es war natürlich schwierig, weil wir sie nicht verstanden haben und sie uns nicht verstanden haben. Aber einfach durch Körpersprache kann man viel zeigen. Und genau, hier sieht man dann auch jetzt den Unterricht von uns. Es war immer, das ist der Unterricht, das kann man echt so sagen, weil wir hatten halt sehr viel Gebet. Die ganze Lehre ist eigentlich immer um Zeugnisse gegangen oder Heidi hat gebetet, währenddem sie gelehrt hat. Und das Ganze dort war mit viel Freiheit. Das heißt, im Lobpreis hat jeder gemacht, was er gerade machen wollte oder wie ihn der Geist gerade geführt hat. Das heißt, manche sind am Boden gelegen, manche haben komisch rumgezuckt, andere haben gelacht, geweint, Bibel gelesen, herumgelaufen, sich irgendwie bewegt, für andere gebetet. Also volle Freiheit einfach. Genau, die Fotos sind alle zur selben Zeit aufgenommen. Also nicht irgendwie nacheinander, sondern genau gleich im selben Moment. Was Iris Ministries noch macht, ist eben nicht nur diese Kinder aufnehmen und im Kinderheim verpflegen, sondern auch die geben auch Essen aus an alle Kinder im Dorf. Das heißt, jeden Mittag gab es so ein Village Feeding, wo wir auch hingegangen sind. Und dort die Kinder haben dann auch Essen bekommen. Das heißt, ich glaube, alle Kinder ab Baby bis zu 14 Jahren oder so konnten die kommen. Und dann wurde auch Programm mit denen gemacht. Vielleicht kennt jemand Metro Ministries, so ähnlich wie dort in New York, machen die auch Programm. Das heißt, die machen Spiele mit den Kindern und dann erzählen die Bibelgeschichten, spielen das auch aus. Yes. Und beten dann auch für die Kinder. Und dort haben die echt auch große Sachen schon erlebt. Also die fragen die Kinder, ob jemand krank ist von denen und die kommen halt nach vorne und haben für die Kinder gebetet. Und es gab Tage, wo jedes einzelne dieser Kinder geheilt wurde. Die haben dieses Vertrauen, die kommen einfach nach vorne und dann wird für die gebetet. Und wir haben da auch oft mithelfen dürfen, also mindestens einmal pro Woche und durften halt dann viele essen, oft kleine Teller geben und die Soße. Also es war immer Reis mit Bohnen, Reis und Bohnen, immer zum Mittag. Genau, das ist das Haus, wo ich gewohnt habe.
Okay, bei der Schule haben wir halt Montag bis Freitag Unterricht gehabt und am Wochenende sind wir dann auf Einsätze gefahren in die Dörfer, das macht Iris auch. Die haben noch nicht jedes Dorf dort erreicht, es gibt ganz viele, aber die machen jedes Wochenende Einsatz in ein neues Dorf. Die besuchen auch schon Dörfer, wo sie natürlich waren. Das ist mein Zimmer. Und wir möchten euch einfach Zeugnisse erzählen von dem, was wir dort gesehen haben, was wir dort erlebt haben. Und es war richtig beeindruckend und lebensverändert. Und ich möchte anfangen mit einer Konferenz, auf die wir gefahren sind, 3 Tage lang. Das war in der Mitte des Landes. Wir sind vollgepfercht auf so LKWs gefahren. Nach Beira hieß die Stadt. Und dort war eine größere Konferenz. Und dort habe ich das erste Mal erlebt, dass Taube hören konnten. Es war wunderbar, die haben 11 Menschen nach vorne gebracht, die alle taubstumm waren. Und wir von der Missionsschule haben angefangen, für sie zu beten. Und eigentlich waren nur wir dabei und wir haben gebetet und nach 20 Minuten hat immer noch keiner gehört. Und es war schon nervig irgendwie, aber wir haben echt Leidenschaft gehabt und Feuer und nichts anderes zu tun. Und sind einfach weitergegangen und haben haben durchgehalten, haben Ausdauer gehabt im Gebet, bis das erste Ohr sich geöffnet hat, bis der erste gesagt hat, wow, auf diesem Ohr kann er jetzt hören, wir haben mit Zeichensprache mit denen reden können. Und einer nach dem anderen fing an zu hören, sie fing an, Silben nachzusagen und es war einfach wunderbar, sowas zu sehen, dass, ja, dass die Stories aus der Bibel, die wir kennen, real sind und dass die krassen Geschichten, die ich einfach gelesen habe und ich wollte es einfach sehen mit eigenen Augen, dass, was da passiert und einfach zu erleben, wie Gott Wunder wirkt. Und am nächsten Tag war dann ein Blinder, der halt überhaupt nichts gesehen hat und da angefangen hat zu sehen und zu strahlen und das ist einfach für mich total wunderbar.
Iris Ministries geht auch, also zu der Zeit, wo wir dort waren, sind wir auch einmal in der Woche ins Krankenhaus gegangen und haben dort für die Leute gebetet. Alleine die Umstände dort im Krankenhaus zu sehen, ist schon gigantisch, weil es halt ganz anders ist wie bei uns. Da sind kleine Räume, wo ganz viele Leute drin sind und du musst dich selber um dein Essen kümmern, selber um deine halt Bettlaken oder so kümmern, um dein Gewand. Es muss jemand draußen sein, der das dann wascht für dich, deine Kleidung. Und wir waren auch drin und haben ganz viele neugeborene Babys gesehen. Und wer das noch nie gesehen hat, so ein schwarzes Baby ist am Anfang eigentlich ziemlich weiß. Und es war ganz witzig auch da, die zu halten. Und dann sagt die Mama selbst, das ist auch ein weißes Baby eigentlich. Und die werden dann erst schwarz. Genau. Ein Zeugnis, wie ich war auch unterwegs mit dem Medical Team, also so ein medizinischer Einsatz. Und da hatten wir sowas wie ein mobiles Krankenhaus mit und haben das dort in einem Dorf aufgebaut. Und da durfte dann jeder kommen, der halt irgendwie eine Krankheit hat. Also es waren sehr viele Mütter da mit ihren Kindern oder Männer mit irgendwelchen Problemen. Und da war eine Frau am Vormittag, die schon etwas älter war. Und wir haben die halt reingeholt und die hat gesagt, sie hat starke Rückenschmerzen. Und sie hat so starke Rückenschmerzen, dass sie schon voll lang nicht mehr Wasser holen kann. Und das ist natürlich schlimm in Afrika für eine Frau, weil das ist immer die Arbeit der Frau. Also eigentlich ist irgendwie alles die Arbeit der Frau in Afrika. Aber das auch. Und halt auch das Kochen. Und sie konnte das alles schon nicht mehr machen, weil sie so starke Rückenschmerzen hat. Und wir haben halt überlegt, also was wir dort machen, ist nicht nur Medizin austeilen, sondern auch beten oder schauen, wo das irgendwie herkommen kann. Und wir haben dann einfach für sie gebetet. Wir haben ihr eigentlich gar keine Medizin gegeben, sondern nur für sie gebetet. Und sie ist dann rausgegangen und wir wussten nicht, was, wie das jetzt ist. Und dann am Nachmittag kam eine andere Frau. Und die ist reingekommen und hat gesagt, sie will Gebet. Und ich gesagt, okay, warum willst du Gebet? Hat die gesagt, naja, sie hat heute eine Frau beim Brunnen getroffen, die schon ganz lang nicht mehr Wasser holen konnte und jetzt Wasser geholt hat. Und die Frau hat gesagt, wenn du Probleme hast, dann geh doch auch dorthin und die beten für dich. Und dann ist die Frau halt hingekommen und sie hat nicht nur Rückenschmerzen, sondern die hat gesagt, sie hat schon lange, also sie kann nicht gut essen, sie hat volle Magenschmerzen und sie hat voll den verschleierten Blick, also sie sieht nicht klar und hat ein Ringen in den Ohren. Wir haben uns gedacht, okay, das sind ein paar Kleinigkeiten und haben für die halt gebetet. Das Interessante war echt, weil normalerweise kommen die halt, um Medizin zu bekommen, weil die ja sonst keine Möglichkeit haben, irgendwo Medizin zu kriegen. Und die ist aber gekommen für Gebet. Das war ihr einziges Anliegen. Und wir haben dann für sie gebetet. Also eigentlich haben wir zuerst mit ihr über Jesus gesprochen und haben gesagt, ob sie Jesus kennt und dass Jesus der Arzt ist, dass Jesus der Retter ist. Und sie hat dann Jesus in ihr Leben aufgenommen. Also sie hat uns das alles gleich geglaubt, vermutlich aus dem Zeugnis von vorher. Und hat ihr Leben Jesus gegeben. Also wir haben mit ihr gebetet und dann hat sie gesagt, ja, wir sollen jetzt für ihren Magen beten, weil halt sie so starke Magenprobleme hat. Dann haben wir für ihren Magen gebetet und gebetet und gebetet und dann hat sie gesagt, ja, es geht jetzt. Also sie glaubt, sie ist geheilt und so. Und dann haben wir mit ihr noch geredet und dann ist uns eingefallen, dass die doch nicht nur Magenprobleme hat, sondern eben auch diesen verschleierten Blick und Ringen in den Ohren. Und sie hat gesagt, ja, alles ist weg. Sie ist jetzt geheilt.
Ja. An den Wochenenden, wenn wir auf den Einsatz gefahren sind, haben wir eine Leinwand, also sind wir mit so einem LKW gefahren und eine Leinwand aufgebaut und haben den Jesusfilm gezeigt. Und danach den Menschen von Jesus erzählt, gepredigt und aufgerufen, wer gerettet werden will, wer sein Leben Jesus geben will. Und danach haben wir noch die Leute geheilt, die wollten, also für Kranke gebetet. Und das war immer am Wochenende. Und ganz am Ende von der Schule bin ich noch auf so einen Einsatz gefahren, der 5 Tage lang gegangen ist und wo wir jeden Abend an einem anderen Ort waren. Am ersten Abend sind halt viele Leute zum Gebet vorgekommen, nachdem wir gepredigt haben und ich viele bekehrt haben. Und was natürlich auch wunderbar ist. Und an diesem Abend sind alle geheilt worden, die irgendwelche Schmerzen hatten. Jemand hat gesagt, er hat seit zwei Jahren die ganze Zeit Kopfschmerzen, er wurde geheilt. Jemand anders hatte Schmerzen in den Gelenken, wurde geheilt. Aber Menschen, die Hörprobleme hatten, die haben leider gesagt, ja, es ist nicht besser geworden, es ist genauso schlimm. Und am zweiten Abend war genau das Gleiche. Wir waren an einem anderen Ort und zu mir sind wieder nur Leute gekommen, die entweder Schmerzen hatten und die wurden alle geheilt oder Leute mit Hörproblemen, von denen wurde niemand geheilt. Und da ist es wichtig, dass man diese Balance findet zwischen Dankbarkeit für das, was Gott schon tut, und ein Hunger nach mehr und eine Unzufriedenheit mit, dass andere noch nicht geheilt worden sind, weil es ist genial, Tausende von Wundern zu sehen, aber wir haben auch für Zehntausende von Menschen gebetet. Und es werden nicht alle geheilt. Und ja, nach diesem Abend habe ich echt zu Gott gefleht, dass jetzt auch der Durchbruch kommt bei den Leuten, die nicht hören, weil das war irgendwie seltsam, dass es die ganze Zeit zweimal genau das Gleiche war und ich einfach Hunger danach hatte, dass alle geheilt werden. Und ich wurde erfüllt mit Mitleid zu Menschen, dass wenn jemand krank ist, dass es mir nicht egal ist, ob der jetzt gesund wird oder nicht. Und am dritten Tag waren wir wieder an einem anderen Ort und haben gerade so ein Mitarbeitertreffen gehabt und ich habe mit so einer Gruppe von Leuten geredet und einer war taubstumm. Und dann habe ich gesagt, okay, den nehme ich jetzt gleich mit zu der Mitarbeiterrunde. Die haben gesagt, ja, wir wollen jetzt Mitarbeiterrunde machen. Dann habe ich gesagt, der Typ ist taubstumm, für den muss man jetzt beten. Und wir haben angefangen, für ihn zu beten. Und ist noch nichts passiert, aber zwei sind dann, wir mussten dann wieder weiter andere Sachen auch machen, aber zwei sind mit ihm geblieben und haben weiter mit ihm gebetet. Und der fing auch an zu hören. Und das war irgendwie eine sehr beeindruckende Sache, weil sehr viele Menschen diesen Dorf ihn kannten. Und seine Freunde haben sich bekehrt, Zeugnis gegeben davon, dass er jetzt geheilt ist. Und ein Lehrer von ihm, der ganz atheistisch drauf war, der hat irgendwie ihn dann getroffen und fragte, ja, was ist mit dir passiert? Und er hat ihm halt mit Zeichensprache noch gesagt, dass er jetzt hören kann und sprechen kann, aber der wusste noch nicht genau, wie man spricht. Und er hat gesagt, ja, wieso? Und er hat gesagt, ja, diese Leute haben für mich gebetet. Und er hat gesagt, ja, woher kennst du diese Leute? Und er hat gesagt, ja, er kennt sie gar nicht, aber die haben für ihn gebetet und jetzt kann er hören und sprechen. Und der Lehrer hat dann angefangen, mit dem Paulo zu sprechen, der auch Portugiesisch spricht, der kommt aus Brasilien. Und er hat gesagt, was dieser Lehrer da für eine tiefe Bekehrung hatte, einfach dadurch, dass er ein Wunder gesehen hat, wie er das alles irgendwie durchgegangen ist, sich überlegt hat und gemerkt hat, ja, wenn das real ist, wenn Jesus wirklich realer Gott ist, der solche Wunder tun kann, dann will ich mich ihm hingeben, dann will ich für ihn leben, dann ist er der Sinn des Lebens. Und hat sich mit der Kraft des Heiligen Geistes total bekehrt und eine Bibel bekommen und ich glaube, dass er echt radikal jetzt für Jesus lebt, hoffe ich zumindest.
Weil Borschek das gerade auch gesagt hat, dass oder vorher schon, dass wir damals gebetet haben, irgendwie echt lang, so zwei, hast du gesagt, 20 Minuten? Ja, also für mich war das ewig. Ich habe mir gedacht, wow, ich bin jetzt in Afrika und wenn ich bete, dann werden die geheilt und so. Und dann war ich halt dort und habe gebetet und gebetet und für mich war es dann echt, ich habe mir gedacht, wow, bringt eh nichts und so. Also habe irgendwie aufgegeben. Und bei mir war es auch so, beim ersten Outreach, das ist das erste Mal, wo ich im Dorf war, ist niemand geheilt worden. Also ich habe nichts gesehen zumindest. Und wir waren mit einer Gruppe unterwegs, haben für alle Kranken gebetet, aber es wurde niemand vor meinen Augen geheilt. Und das Krasse ist dann, beim zweiten Outreach war das genau das Gegenteil. Da wurde einfach jeder geheilt. Jeder, der uns gefragt hat, für den wir gebetet haben, der wurde geheilt. Da war zum Beispiel eine Frau, ich bin halt so da gesessen und habe mit denen halt so geredet. Also halt geredet eigentlich nicht, aber halt so irgendwie versucht zu kommunizieren. Und die hat mir so auf die Schulter geklopft. Und hat halt mir so gedeutet, dass sie nicht hören kann. Ich dachte, okay, betest du halt für die? Dann habe ich für sie gebetet und gleich darauf gesagt, okay. Dann ist ihre Familie gekommen und sie hat zu ihrer Familie irgendwie gedeutet, dass sie hören kann und hat auch irgendwie gesprochen so ein bisschen. Dann hat die ganze Familie geklatscht und voll gejubelt und so. Das war echt krass. Also ich mir dachte, okay, ich bete halt und die wurde echt geheilt. So war das dann am Schluss. Das war echt krass. Was mich in Afrika noch voll bewegt hat, war ein Erlebnis. Da war es schon finster, also es war in der Nacht, also dunkel. Es wird ja ziemlich schnell dunkel und es gibt auch wenig Licht, deshalb ist es halt schnell Nacht. Und dann bin ich halt irgendwo da gesessen und ist so ein Kind zu mir gekommen. Es war irgendwie, ich schätze, so 4 Jahre alt. Ist zu mir gekommen, hat sich auf meinen Schoß gesetzt. Und dachte, oh, ist nett, kann ich das Kind lieben und so. Und dann habe ich es einfach mal festgehalten, so ein bisschen gewippt. Und dann habe ich gesehen, dass der ganze Kopf irgendwie so voll Ausschlag ist. Also es war Ringwurm, habe ich nachher erfahren, was auch immer das genau ist, auf alle Fälle voll anstrengend, scheinbar. Und es ist halt auf meinen Schoß gesessen und ich habe gesehen, wow, voll der Ausschlag. Und dann habe ich gesehen, dass das Kind auch noch voll erkältet ist und irgendwie voll verschmiert ist im ganzen Gesicht. Und habe dann noch gesehen, dass sie irgendwie Wunden hat an den Füßen, die noch offen sind, weil dort ja nichts verbunden wird und so. Und für mich war das so ein krasses Erlebnis, das zu sehen. Und meine erste Reaktion in mir drin, ich habe es gemerkt, und das Kind irgendwie wegschupfen und mal zuerst waschen und mal schauen, dass das wieder geht und dann irgendwie wieder auf den Schoß nehmen. Aber ich habe mir gedacht, okay, das Kind hat jetzt niemanden, es kommt zu mir und es will von mir jetzt Liebe und Anerkennung oder Geborgenheit. Und ich habe es einfach auf meinem Schoß gelassen und es hat innerlich echt was bewegt auch in mir, einfach dieses Kind zu lieben und anzunehmen, so wie es ist, obwohl es in diesen Umständen einfach jetzt dort war. Und das hat mich echt berührt.
Okay, wir können echt noch sehr viele Geschichten erzählen von Afrika. Ich empfehle auch die Bücher von Heidi Baker mal zu lesen. Die schreibt da, was sie selber erlebt hat. Und das ist echt alles wahr, glaube ich zumindest. Wir möchten euch einfach noch erzählen, was uns besonders beeindruckt hat oder was uns besonders Gott aufs Herz gelegt hat in Afrika. Und das sind auch eigentlich tausend Sachen und wir greifen uns jetzt was raus. Und zwar, was ich euch einfach von Afrika mitgeben will, ist, was ich dort bekommen habe und was mein größtes Geschenk war, oder eins der größten Geschenke, ist Sehnsucht zu haben nach mehr, Sehnsucht danach zu haben, dass das Wort Gottes sich wirklich real erfüllt, dass es nicht Geschichten sind, von denen ich lese, sondern eine Gebrauchsanleitung und einfach, dass ich das selber machen kann. Dass es nicht mehr diesen Unterschied gibt zwischen, okay, das habe ich in der Bibel gelesen und so sieht es in der Realität aus, sondern dass es beides zusammen ist. Dass es beide das Gleiche ist. Ich will die Apostelgeschichte nicht lesen, sondern leben. Ich will das erleben, was ich dort erlebt habe, in einem großen Maß, aber eigentlich noch in kleinem Maß. Also es ist dort eine Riesenerweckung ausgebrochen durch Zeichen und Wunder und durch diese krasse Liebe, die aus Heidi Baker ausstrahlt und diese Menschen zu Gott führt. Aber es gibt noch mehr. Und so wie, ich denke irgendwie so das Neue Testament, die Briefe, das sind irgendwie so die Theorie, wie sieht Christentum aus, aber die Apostelgeschichte ist Praxis, okay, das sollen wir jetzt tun. Und in der Apostelgeschichte geht es eben darum, dass wir mit Vollmacht, mit der Vollmacht Gottes rausgehen und evangelisieren. Und wenn Apostel in eine Stadt gegangen sind, dann haben sich entweder alle Leute bekehrt oder die wurden gesteinigt oder ins Gefängnis geworfen. Und mich regt es auf, dass ich in der Stadt bin und keinen kümmert. Dass jetzt Barsche gekommen ist, hallo, in mir wohnt Jesus, in mir ist das Reich Gottes. Und ich habe Sehnsucht einfach nach dieser Fülle, dass sie herausbricht. Und ja, ich will einfach dieses Erleben, dass wir wirklich fähig sind, alles zu tun, was Jesus uns aufgetragen hat. Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben und Tote aufzuerwecken. Und ich will, dass seine Verheißungen sich erfüllen. Und was alles einfach in dem kumuliert ist, das ist eine Erweckung. Erweckung ist, wenn wirklich Petrus aufgestanden ist und predigt und 3000 Leute bekehren sich. Erweckung ist, wenn Heidi Baker in der Stadt kommt und irgendwie zu den Moslems predigt und die Dämonen austreibt und dann bekehren sich alle, weil sie geheilt worden sind und befreit worden sind. Und ich habe Hunger nach Erweckung in Deutschland. Ich habe Hunger dieser Erweckung, die dort ausgebrochen ist, wo tausende von Kirchen in tausenden von Dörfern gegründet worden sind. Ich habe Hunger, dass es hier passiert. Und Hunger ist irgendwie mehr als irgendetwas wollen und Interesse dafür haben. Wenn man nach etwas Hunger hat, das kennen wir eigentlich gar nicht in der Welt hier, aber wenn dein Hunger nicht gestillt wird, dann stirbst du eigentlich. Und das ist ein Hunger, nach dem ich Hunger habe. Das ist etwas, weil wir brauchen Erweckung. Wir können nicht ohne Erweckung leben. Oder wir überleben es vielleicht, aber tausend andere Menschen brauchen Gott jetzt. Die werden die nächsten Wochen sterben oder Monate und die müssen Gott kennenlernen, die müssen geheilt werden von ihren Krankheiten. Und so viel Ungerechtigkeit geschieht, wenn keine Erweckung ausbricht. Und wonach ich mich sehne, ist einfach ein Mensch zu sein, der Erweckung bringt. Und was ich gelernt habe, ist, dass wir Menschen überhaupt nichts können. Ohne Gott läuft gar nichts. Nur der Heilige Geist kann es in uns bewirken. Der bewirkt in uns überhaupt, dass wir das wollen, dass wir Hunger nach Erweckung haben und es vollbringen. Ohne der Kraft von oben können wir nichts machen. Jesus hat vor seinem Dienst gewartet, bis er den Heiligen Geist empfangen hat. Und sein Apostel hat auch zuerst gesagt, wartet, bis sie vom Heiligen Geist erfüllt worden werden. Und dadurch, dass sie erstmal 9 Tage verschwendet haben im Warten, aber dann erfüllt waren, haben sie 3000 Leute bekehrt. Das hätten die in 90 Jahren nicht geschafft, ohne den Heiligen Geist. Oder 900. Und um erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist, brauchen wir Intimität. Darüber wird Eva reden, aber wir brauchen eben diese enge Beziehung mit Gott. Und die passiert nur, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Dafür gibt es keine Abkürzung. Du kannst niemanden kennenlernen, wenn du nicht Zeit mit ihm verbringst. Und es war für uns so ein großes Privileg einfach, dort zu sein und zu Füßen von Heidi Baker zu sitzen, weil sie einfach der Mensch ist, den ich kenne, der am meisten wirklich Jesus ausstrahlt, der wirklich sehr viel Zeit mit Gott allein verbringt, bevor sie irgendwie rausgeht und anfängt, Sachen zu tun, sich erst erfüllen lässt, das erste Gebot, Gott aus ganzem Herzen zu lieben, an erster Stelle setzt und danach anfängt, dadurch die Menschen zu lieben, mit dieser Liebe, die sie von Gott empfängt, weil die beiden Gebote hängen zusammen, aber das erste ist zuerst, damit wir das zweite tun können. Und es war echt auch krass und verletzt oder schmerzlich für mich zu sehen, wie Liebe Gottes ausschaut und wie meine Liebe ausschaut, weil ich einfach diesen großen Unterschied zwischen mir und Heidi Baker gesehen habe. Sie war so durchdrungen vom Heiligen Geist, so durchdrungen von der Liebe Gottes, dass sie das total ausgestrahlt hat mit ihrem Wesen und wo ich gemerkt habe, sie liebt von innen heraus. Wenn ich gemerkt habe, hey, ich bete jetzt für diese Person und sie wird geheilt, dann freue ich mich. Aber wenn sie von der Heilung erzählt hat, dann hat sie fast geweint, als ob sie selber geheilt worden wäre oder ihr Kind, die war echt berührt, die war für jeden so da, hat mit denen so ein Mitgefühl gehabt und sie hat einfach, in ihr konnte ich Jesus erkennen, wie Jesus lieben muss, wie Jesus wohl drauf ist, wie Jesus zu Menschen hingeht und wie Jesus Menschen angezogen hat. Weil wenn ich irgendwo hingehe, dann sind nicht alle Leute um mich herum gehüpft, aber vielleicht, weil ich weiß war. Aber bei den Mission Space zum Beispiel nicht, die waren da an Weiße gewöhnt, aber um Heidi Baker sofort, alle wollten einfach zu ihr und ich wollte auch zu ihr. Ich wollte ihr sagen, was ich denke, was ich fühle, was in mir vorgeht. Ich wollte mit ihr sprechen und ich habe gemerkt, hey, eigentlich will ich einfach zu Jesus. Und in ihr ist Jesus so sehr manifestiert, dass ich einfach danach Sehnsucht habe, mit ihr, zu ihr zu gehen. Und so ein Mensch, der total erfüllt ist vom Heiligen Geist, und das ist ein Mensch wie wir, der bringt Erweckung. Weil sie hat so viel Liebe, so viel Vollmacht, sie hat Krankenhäuser leer gebetet. Ja, sie hat uns Zeugnis gegeben, dass sie in eine Cholera-Epidemie ausgebrochen ist, die sehr ansteckend ist. Und sie durfte nicht ins Krankenhaus rein, da durfte halt niemand rein, aber ist dann trotzdem reingegangen und Gott hat ihr gesagt, sie soll Cheek to Cheek für sie beten, also Wange an Wange. Die ist so hingegangen zu den Leuten, hat ihre Wange an die Kranken gelegt und für sie gebetet. Und sie wurde nicht krank, sondern die wurde geheilt. Und das Krankenhaus war komplett geheilt. Die Ärzte haben sich bekehrt oder Iris Ministries angeschlossen. Und ich habe Hunger danach, dass mehr Menschen sind wie Jesus. Und an Heidi Baker sehe ich, dass es möglich ist. Und wir haben außer ihr auch noch andere tolle Lehrer gehabt, die krasse Sachen erlebt haben, die krasse Sachen für Gott getan haben, die Erweckung in Indonesien gebracht haben zum Beispiel, da hieß Chad, oder einfach wirklich viel für Gott gemacht haben und sehr durchdrungen sind von ihm. Und all diesen Menschen war eins gleich, und zwar, dass sie wirklich eine Begegnung mit Gott hatten, eine übernatürliche Begegnung. Die hatten entweder eine Vision oder einen Traum oder hörten eine hörbare Stimme. Und ich habe keinen erlebt, der irgendwie richtig krass für Gott abgeht, aber irgendwie nur so Gott kennt, weil er mal die Bibel gelesen hat und auf eine Veranstaltung ein Gebet nachgeplappert hat oder nachgesprochen hat, vielleicht auch mit Inbrust und mit ganzem Herzen. Aber trotzdem fand ich das so ein großer Unterschied. Und ich habe Hunger danach, dieses Erlebnis zu haben, was sie hatten. Und wie sie Gott begegnet sind und total verwandelt worden sind und wirklich Kraft haben und Ausdauer haben für diesen Lauf, um ihm nachzurennen und die Bibel wörtlich zu nehmen. Und das liebe ich auch einfach an Heidi Baker, dass sie das Wort Gottes ganz praktisch auslebt. Wenn da was drinsteht, dann macht sie es einfach. Und sie hört dann nicht auf menschliche Stimmen und Einwände, dass es nicht geht oder so, sondern sie sagt, Herr, Gott hat es gesagt, ich glaube es, das genügt. Und ich tue es. Und ich kann es euch leider nicht vermitteln durch Worte. Und bei mir hat es Gott bewirkt, diesen Hunger. Hunger danach, ihn zu begegnen, um von ihm verwandelt zu werden, damit ich Erweckung bringen kann. Hunger nach Erweckung, dass diese Stadt sich bekehrt hier oder die Stadt, wo du herkommst. Oder die Nation, aus der wir alle sind. Und wir werden nachher gemeinsam beten um diesen Hunger. Hunger danach, Gott real zu begegnen, von ihm verwandelt zu werden. Und ein Hunger nach Erweckung. Und ja, was soll ich noch sagen? Wenn du irgendwie um Erweckung betest, aber ans Essen denkst, aber beim Essen nicht an Erweckung denkst, dann stimmt noch was nicht in uns. Wir müssen echt, Hunger heißt besessen von etwas sein, nicht schlafen zu können, sondern Tag und Nacht drüber nachzusehen, hey, wie kann ich die Menschen bekehren? Ich sollte noch einfach diese treibende Kraft, die in Liebe motiviert ist, damit alle Jesus kennenlernen und Gott kennenlernen, er ist würdig, dass alle Menschen zu ihm anbeten und von ihm geheilt werden. Er hat sein Blut vergossen für alle, er ist für alle gestorben und ich lebe dafür, dass er einfach seinen Lohn dafür bekommt, seinen Preis dafür bekommt. Und das ist Erweckung, das ist, wenn Menschen sich bekehren und geheilt werden. Amen.
Als ich so überlegt habe, was für mich so der Wichtigste oder das Wichtigste ist, was ich gelernt habe bei Iris, dann ist das eine Sache, die mich eigentlich schon lange beschäftigt hat. Johannes hat vorher schon gesagt, dass ich vorher bei Kisi Kids gearbeitet habe und ich habe dort sehr viel gearbeitet. Also wir waren in Schulen und Kindergärten und in Pfarren und so und haben halt sehr viel gemacht. Also ich war sehr aktiv quasi, ich habe sehr viel getan für Gott. Und das war so mein Fokus. Und wenn ich gebetet habe, dann habe ich für die Kinder gebetet. Und wenn ich Bibel gelesen habe, dann habe ich meist darüber nachgedacht, wie kann ich das, was ich lese, den Kindern vermitteln. Also das war so meine Beziehung und aus dem heraus habe ich gelebt, einfach dieses Tun. Und irgendwann habe ich gemerkt, wow, irgendwie fehlt mir was. Also ich habe viel gegeben und versucht, die Kinder zu lieben und habe gemerkt, dass ich selber dabei irgendwie leer werde. Und das war so diese Spannung. Und dann bin ich nach IHOP geflogen oder habe mit Gebetshaus auch Kontakt gehabt und habe gemerkt, dieses erste Gebot an erster Stelle, wie Borsche das vorher schon gesagt hat, also du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzer Herz, ganzer Seele, ganzer Kraft, ist an erster Stelle. Und dann habe ich mir gedacht, wow, eigentlich habe ich das die ganzen Jahre nicht so wirklich gemacht. Also ich habe die Kinder geliebt, aber war Gott an erster Stelle. Und das, was ich bei Iris erlebt habe, ist, dass genau das passiert. Es passiert Mission, es passiert Evangelisation und Gott ist an erster Stelle. Für mich war vorher nicht klar, wie funktioniert das überhaupt. Entweder ich bete viel oder ich tue viel, aber wie geht das innerlich auch? Wie kann ich wirklich mit der richtigen Motivation, mit der richtigen Einstellung wirklich Mission machen? Und Heidi hat uns darüber gelehrt, dass Fruchtbarkeit im Reich Gottes nur aus der Intimität herauskommt. Und das ist genau die Antwort. Einfach Fruchtbarkeit durch Intimität. Und das Ziel von Iris ist, dass es radikale Liebhaber werden von Jesus, die alles tun, was Jesus ihnen sagt, weil sie ihn so lieben. Johannes sagt das auch öfter, oder wenn man verliebt ist, dann macht man alles, dann macht man verrückte Dinge. Und genau das ist das, was Iris versucht zu tun und das ist das, was ich sein möchte, ein Verliebter von Jesus und deshalb alles tun, was er mir sagt. Und dann auch fruchtbar zu sein. Ich glaube, dass Fruchtbarkeit ist echt was, wo ich jetzt einfach noch drauf eingehen möchte. Intimität, wir hören hier viel über Intimität, über Gebet. Und wichtig ist auch Fruchtbarkeit, also Frucht zu bringen, Frucht hervorzubringen. Im Psalm 1 steht zum Beispiel, wer Freude hat an der Weisung des Herrn und über seine Worte nachsinnt bei Tag und Nacht, ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken. Alles, was er tut, wird ihm wohl gelingen. Und das ist echt Sehnsucht, die ich habe. Ich habe Sehnsucht danach, dass Fruchtbarkeit aus der Intimität herausfließt. Dass wir nicht versuchen, mal irgendwie was Gutes zu tun, mal lieb zu sein, mal ein nettes Wort zu sagen, mal für jemanden zu beten, sondern dass es rausfließt aus dieser Intimität mit Jesus. Fruchtbarkeit durch Intimität. Und wenn ich darauf eingehen möchte, was wie komme ich zu dieser Fruchtbarkeit oder wie komme ich auch zu dieser Intimität, dann könnte ich tausende von Sachen sagen, aber ich möchte jetzt einfach nur vier Punkte sagen, die Heidi uns auch gesagt hat. Also ich habe nochmal die Lehren durchgelesen und geschaut, was ist eigentlich das, was Heidi uns gesagt hat, weil Borsche hat schon so ein bisschen ein Bild von Heidi uns jetzt dargestellt und es ist echt krass, die zu erleben. Und ich habe gedacht, was war ihre Botschaft? Und ihre Botschaft war Intimität. Und sie hat uns das so beschrieben, es war für mich eine sehr berührende Zeit dort, wie sie das erzählt hat. Sie hat gesagt, für sie ist Intimität mit Jesus, wie wenn sie mit ihm in einem Raum sitzt. Also mit Jesus in einem Raum. Und dieser Raum ist ein kleiner Raum, wo Jesus sitzt und sie sitzt ihm gegenüber. Das ist für sie die Intimität. Und sie hat gesagt, sie kann in diesen Raum reingehen, weil Jesus schon die Tür geöffnet hat. Also durch Jesus können wir reintreten in diesen Raum der Intimität. Und sie hat gesagt, die Tür zu diesem Raum, die ist sehr niedrig. Das finde ich auch gut, weil Jesus ist der, der sich erniedrigt hat, der sich hingegeben hat. Und auch wir sollen uns erniedrigen und dürfen niedrig in diesen Raum der Intimität reinkommen. Und das ist auch der Ort, wo Heidi sagt, wenn sie in diesem Raum ist, dann ist sie einerseits angenommen und Liebe fließt und sie wird gefüllt und gleichzeitig ist das der Raum, wo sie alle Ideen her hat. Also sie sieht nicht irgendwo das und das, oh, das könnte ich auch machen, oder sie liest irgendwas in einem Buch und denkt sich, wow, das könnte ich auch machen, sondern sie sitzt in diesem Raum mit Jesus und dann hat sie die Idee, etwas zu tun. Und das ist diese Fruchtbarkeit, die aus der Intimität herausfließt. Wenn du in diesem Raum bist mit Jesus, dann ist er das, der dir auch Identität gibt. Das ist eigentlich schon der zweite Punkt. Das erste ist einfach dieser Raum mit Jesus, dieser geheime Ort, wo du mit Jesus bist. Und das zweite ist, dass in diesem Ort kriegst du Identität. Und das ist sehr wichtig, weil sonst kannst du nicht fruchtbar sein im Reich Gottes. Du brauchst Identität von Gott. Du musst wissen, was denkt Gott über dich, was fühlt Gott über dich, welche Pläne hat er für dich? Du musst deine Identität finden, um wirklich fruchtbar sein zu können im Reich Gottes. Und Heidi hat auch mal gesagt, Gott denkt nicht, oh, wenn es doch mehr Heidis gäbe, dann wäre die Welt besser oder so. Das denkt Gott nicht. Oder für mich, Gott denkt nicht, oh, Eva, könntest du nicht ein bisschen mehr sein wie Borsche oder so. Sowas denkt Gott nicht, sondern Gott denkt, Eva, kannst du mehr sein, so wie du eigentlich bist. Und das denkt Gott für jeden von uns. Das fand ich krass. Gott will nicht, dass du bist wie jemand anderes, sondern er will, dass du jeden Tag ein bisschen mehr so bist, wie du eigentlich bist. Und auch in diesem Ort mit Jesus ist das, wo du träumen darfst, wo du alles sagen darfst, was in dir drinnen ist, was du dir wünschst. Und ich möchte es auch nachher machen, wenn wir für Erweckung beten, dass wir auch das machen, dass wir einfach träumen und zu Gott rufen. Sie hat gesagt, wenn wir wissen, wer wir sind, wenn du weißt, du bist Geliebter Gottes, du bist Liebhaber Gottes, dann weißt du auch, dass Gott alles erfüllt, was du dir wünschst. Steht ja auch in der Bibel, dass Gott alles erfüllt, was du dir wünschst. Und sie hat gesagt, träum nicht klein, träum nicht, dass deine Mama Jesus kennenlernt. Das ist eine gute Sache oder dass seine Familie sich bekehrt. Das ist gut, aber träum nicht klein, träum groß. Wünsch dir alles von Gott, was dann auf deinem Herzen ist. Klar, bring deine Bedürfnisse und deine Sehnsüchte zu Gott, aber wünsch dir noch viel, viel mehr für das Land oder für was auf deinem Herzen liegt. Sie hat uns gefragt, was ist das? Sie hat gesagt, what rocks your world? Also was ist das, wenn du das tust, dann bist du voll aufgeregt und bist du voll begeistert. Was ist das, was dein Herz wirklich bewegt? Oder wenn du dran denkst, dass das und das passieren könnte und du fühlst dich so, wow, das, genau das will ich. Bitte Gott genau um das. Bring ihm deine großen Träume, nicht nur kleine Sachen, sondern träume groß. Und wenn Gott dir was sagt, dann steh fest auf dem, was du hast. Passe nie deine Erwartungen an das an, was du schon erfahren hast, sondern passe deine Erwartungen nur an Gott an, an seinem Wort. Und wenn du etwas hörst von Gott, so wie Heidi das hört, dann hält sie daran fest, das hat Borsche auch schon gesagt. Oft sind es Dinge, die scheinen so unmöglich, so unglaublich, aber sie hält daran fest. Und was sie uns gesagt hat aus Johannes 14, da steht, euer Herz lasse sich nicht verwirren. glaubt an Gott und glaubt an mich. Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Genau das ist es. Wir sollen feststehen. Steht fest, haltet fest an dem, was Gott euch sagt. Lasst euer Herz nicht verwirren. Es gibt so viele Stimmen, die auf uns eintreffen. Und wir anfangen, die zu glauben. Aber das ist falsch. Ich erlebe das gerade jetzt. Also ich habe jetzt gerade eine Phase. Ich bin jetzt die zweite Woche hier im Gebetshaus und merke, es sind so viele Sachen neu und es treffen so viele negative Gedanken auf mich ein und ich muss Nein sagen dazu. Und genau das ist das, was Gott will. Wir müssen daran festhalten, an dem, was er schon verheißen hat, an dem, was in seinem Wort steht. Genau, und jetzt einfach nur zum Schluss kurz bezüglich Mission, und das ist auch das, was an meinem Herzen, ich liebe es zu beten und ich fühle mich berufen für Gebet, aber ich will gleichzeitig auch rausgehen und lieben. Einfach das, was ich in Afrika erlebt habe, ich weiß, es ist hier anders, ich weiß, es ist schwieriger irgendwie, weil dort kannst du einfach zu allen hingehen, die umarmen und die fühlen sich schon geliebt und lächeln dich an und ja echt, also. Und hier ist es halt irgendwie anders, aber ich weiß, dass es passieren kann und dass wir echt Liebhaber sein können von Gott und dadurch die Menschen lieben können. Und das liegt echt auf meinem Herzen. Und genau dafür brauchst du diese Intimität mit Gott, sonst kannst du keine Mission machen. Auch deshalb, weil jeder einzelne Mensch ist anders und nur Gott weiß, was der wirklich braucht. Du musst es können, irgendwie auf Gott zu hören. Du musst ihn hören, um zu wissen, was du tust. Heidi hat auch gesagt, wenn du für jemanden betest, du kannst nicht, okay, der hat Ohrenschmerzen, also musst du jetzt das und das machen, oder der hat das, dann machst du das und das. Sondern für jeden Menschen ist das anders, für jeden Menschen individuell. Und deshalb musst du hören, was Gott sagt, genau für diese Person in diesem Moment. Was wir brauchen, ist nicht viel Macht oder viel Geld, um zu missionieren, sondern was wir brauchen, ist Kraft. Und die Kraft, die wir brauchen, die bekommen wir aus dieser Intimität, aus diesem geheimen Ort mit Jesus. Genau. Jetzt möchten wir noch zusammen beten. Ist jetzt ein bisschen ein Umbruch hier. Aber ich fände es schön, wenn ihr einfach mal alle aufstehen könntet.